die ganze Apparatur, die hier aufgebaut ist, ist nur wegen eines einzigen Bildchens, was ich zeigen will. Und das gibt mir aber jedenfalls die Gelegenheit, beim Reden zu stehen, was ich deutlich lieber tue, als zu sitzen. Das ist die erste von vier Vorträgen, die ich vorbereitet habe, zur mittelalterlichen Mystik. Wenn mich jemand fragen sollte, was das ist, Mystik, dann wäre ich in einer ziemlichen Verlegenheit. Ein Punkt ist historisch, es gibt eine Theologia Mystica, die von einem, ja wahrscheinlich dem geheimnisvollsten aller Kirchenväter, nämlich Dionysius Areopagita, gemacht worden ist. Das ist folgende Geschichte. Im 6. Jahrhundert tauchte in Byzanz ein Manuskript auf von einem wahrscheinlich syrischen, aber griechischsprachigen Mönch, aber das weiß kein Mensch, der sich als Dionysius verkaufte, und zwar als der Dionysius, der von Paulus auf der berühmten Areopagrede, als Paulus also in Athen war und dort gepredigt hat, da hat er über einen unbekannten Gott gepredigt. Und diesen einen unbekannten Gott, den hat dieser Dionysius, nein, anders, der Paulus hat den unbekannten Gott als den jüdischen Gott und dann in seiner Verkörperung und Inkarnation als Messias Jesus Christus gepredigt. Er hat offensichtlich nur einen einzigen bekehren können auf dieser großen Missionsgeschichte, nämlich einen Dionysius. Dieser Dionysius, von dem weiß man nichts, ausgenommen, dass der Dionysius Areopagita, von dem ich jetzt geredet habe, sich als dieser Dionysius, man kann nicht sagen ausgegeben hat, aber als sozusagen Verkörperung dieses Dionysius aufgetreten ist. Und zwar mit folgender Botschaft, und das ist wichtig. Im 2. Korintherbrief steht bei Paulus, er sei entrückt gewesen nach seiner Bekehrung, und zwar im dritten Himmel. Er wisse nicht genau, was das gewesen sei, aber dieser dritte Himmel, das war ihm sicher, dass er irgendwie in diesem gewesen ist. Ob mit Körper, ob ohne Körper, mit Seele oder nicht mit Seele, das sagt er nicht. Aber der besagte Dionysius, Pseudo-Dionysius Areopagita heißt er, wenn man den ganzen Zusammenhang nimmt, der gibt nun vor, die himmlische Herrlichkeit, die Paulus gesehen hat, zu beschreiben, und zwar mit der weiteren Vorgabe, dass Paulus ihm, dem Dionysius Areopagita, vom dritten Himmel erzählt hat. Und diese Erzählungen über den dritten Himmel, die sind als mystische Theologie beschrieben worden. Das Ganze heißt dann himmlische Hierarchie, und da gibt es dann einen zusätzlichen Text dazu, der heißt mystische Theologie. So, dieser Text, den es also vor dem 6. Jahrhundert nicht gibt, ist dann aber in der Tradition immer als die paulinische Offenbarung des dritten Himmels interpretiert worden, und der Dionysius Areopagita, von dem man wirklich nichts weiß, außer dass er das geschrieben hat, ist damit zum Kirchenvater und zwar zum allerersten Kirchenvater gemacht worden, weil er nämlich schon von Paulus bekehrt worden sei. Das ist der gesamte mittelalterliche Kontext von dem, was mystische Theologie heißt. Ob dieselbe Sorte mystische Theologie immer dann, wenn von Mystik die Rede ist, bedient wird, ist eine ganz andere Frage. Aber das Wichtigste ist, es sind himmlische Offenbarungen, die dabei mindestens, von denen mindestens gesagt wird, die Mystiker oder jedenfalls einige Mystiker hätten die gehabt. Sodass also die Frage nach dem, was mystische Theologie ist, wenn man das historisch nimmt, ein ziemlicher Kuddelmuddel ist. Aber was bleibt, ist die Tatsache, dass behauptet wird, es gebe solche göttlichen Offenbarungen aus dem dritten Himmel. Das ist eine wichtige Position und eine Frage danach, dass es eben einen mehr oder minder direkten Zugang, kann man nicht sagen, aber eine direkte Offenbarung aus dieser himmlischen Herrlichkeit gibt. Die Frage, die sich stellt, worin besteht die eigentlich, diese Offenbarung der himmlischen Herrlichkeit? Und das unterscheidet sich jetzt ganz prinzipiell von jedem Mystiker vom einen zum anderen. Ich habe für meine Vorträge 4 ausgesucht, also einmal die Hildegard von Bingen, dann Joachim von Fiore. Hildegard von Bingen kennt jeder von der Hildegard-Medizin, erzähle ich gleich ein bisschen zu. Aber Joachim von Fiore ist weniger bekannt, obwohl Joachim von Fiore der mit Abstand wichtigste mittelalterliche Mystiker ist. Joachim von Fiore ist derjenige gewesen, der die mystische Offenbarung, die er selber gehabt hat, als Maßstab für die Interpretation des Alten und Neuen Testaments genommen hat und zugleich die Zeit des Alten Testaments als die bis zu Christus und die des Neuen Testaments bis zu ihm selber genommen hat. Und er hat sich dann anheischig gemacht, das Alte und das Neue Testament spirituell zu interpretieren. Dieses sei, und das ist die Schlüsselformel dafür, das Dritte, nämlich das Geistreich nach dem Alten und dem Neuen Testament. Und dieses Dritte Reich sei zugleich das Endreich. Und zwar als ein solches, dass das Alte und das Neue Testament in einem besonderen Maße zu interpretieren in der Lage sei und zugleich politisch etwas vorgibt, was ein Endreich, ein tausendjähriges Reich, Sie hören das klingeln, dass ein dann nicht mehr zu überwindender Zustand vor der letzten Wiederkunft des Herrn ist. Dieses Moment ist für alle mittelalterlichen und nachmittelalterlichen politischen Mystiker ein entscheidendes Moment gewesen. Nicht nur für Dante, auch für Luther, auch für Lessing, auch für Schelling, auch für Hitler. Diese Momente zeigen, wie merkwürdig tiefgreifend solche Prophetien sind. Die Frage danach, ob die wahr sind, da werde ich gleich noch versuchen, einiges zu sagen. Solche Prophetien in die Zukunft haben ja immer einen merkwürdigen Kredit. Bei Prophetien ist es fast immer, bei Zukunftsprophetien so, dass die Prophetien für richtig gehalten werden. Nur die Interpreten haben das nicht richtig begriffen. Und deshalb bleiben Prophetien sozusagen stabil, wie eben dieses Dritte Reich, obwohl alle Vorhersagen, wie mit allen apokalyptischen Vorhersagen auch, nicht eintreten. Das ist nichts Besonderes. In Bezug etwa aufs Neue Testament schauen Sie sich die Apokalypse des Johannes an. Die Dinge, die da vorhergesagt worden sind, sind schon 100-mal oder 1000-mal gesagt worden. Das stimmt und das stimmt eben nicht. Ich will aber jetzt den Vortrag vom nächsten Mal nicht schon jetzt halten. Das Dritte, was ich machen werde, ist Meister Eckhart. Das ist eine ganz andere Sorte. Das ist eine rein philosophische Angelegenheit, also eine spekulative philosophische Angelegenheit. Und die vierte soll zu Teresa von Avila sein. Und Teresa von Avila hat vor allen Dingen Stufen von innerem Gebet mit der Pointe, dass das eine ausgesprochene Jesus-Mystik ist, der ihr auch immer wieder erscheint. Das sind ganz dramatische, auf der einen Seite Stücke, die sie schreibt in ihrer Autobiografie, und gleichzeitig so etwas wie eine psychologische Beschreibung dessen, was denn eigentlich passiert, wenn man eine solche Vision hat. Das ist so ähnlich wie bei Dostojewski, dass vor dem, also bei Epileptikern, dass vor dem epileptischen Anfall man plötzlich eine ganz besondere Klarheit hat. Nicht, dass das Epilepsie sei bei der Teresa von Avila, aber die Beschreibung ist hyperpräzise. Das sind die vier Dinge, die ich vorhabe. Jetzt Schluss mit den Vorhaben, sondern ich fange mit Hildegard von Bingen an. Die Visionen, die die Mystiker haben, sind alle ganz merkwürdig zeitabhängig. Das heißt, was die sehen, sind Teile von derjenigen Imagination, die ihnen zugänglich ist und die ihnen irgendwie mindestens heimlich selbstverständlich ist. Das liegt an Folgendem. Wenn jemand eine Vision hat, und das gilt für alle Visionen, nicht nur für die christlichen, dann ist er in der Situation, dass er überwältigt ist von dem Bild, was er hat. Aber er muss dieses Bild ja deuten. Er muss ja dieses Bild als etwas begreifen, was aus seinem kulturellen Kontext passt und da rein gehört. Das heißt, was man machen muss, das Erste, was passiert ist, wenn man ein Bild sieht, man muss erstmal sagen, was ist das überhaupt? Und da gibt es ein Moment, das mir bei den vergleichenden Religionswissenschaftlern sehr eingeleuchtet hat. Es gibt keine Frage, es ist keine Frage, dass es Visionen oder auch Auditionen, also Gehörtes gibt. Aber die Identifikation dessen, was man gesehen hat, ist sehr unterschiedlich. Mein Schema dafür habe ich in irgendeiner Dissertation, die ich mal gelesen habe, gefunden. Und das ist eine Formel, die mir wichtig ist. Im Himalaya gibt es keine Marienerscheinungen. Warum nicht? Wenn da eine Frau mit Kind erscheint, ist das eine Verkörperung Buddhas. Das heißt, es wird eine andere Geschichte dazu erzählt. Dieses heißt, die Visionen, die im christlichen Zusammenhang sind, werden sofort in den christlichen Zusammenhang der Bildlichkeit und Sprachlichkeit hinein interpretiert. Das sagt nicht, dass diese Interpretation nicht zutreffend ist. Es sagt nur, dass innerhalb des abendländischen christlichen Zusammenhangs und auch des morgenländischen christlichen Zusammenhangs die Identifikation der Erscheinungen selber beschrieben wird mit den Mustern, die man kennt. Das ist zunächst mal nur phänomenologisch das, was dabei eine Rolle spielt. Das ist eins. Ich komme darauf nochmal, auch kann ich auch jetzt noch dazu sagen. Das Zweite, was für diesen Zusammenhang wichtig ist, ist, es ist ja unmöglich, eine Vision als Bildlichkeit weiterzugeben. Sondern es gibt immer folgenden Weg. Jemand hat eine Vision. Diese Vision muss versprachlicht werden. Das heißt, man geht von der einen Gattung, nämlich der Bildlichkeit, in die Sprache. Und in der Sprache wird nun das beschrieben, was man gesehen hat, und zwar dann natürlich schon so inkulturiert, wie man es beschreiben kann. Anders kann man es ja nicht beschreiben. Und dann, in dem dritten Schritt, wird das Gesehene wieder verbildlicht. Und selbst dann, wenn jemand sozusagen die Bildkontrolle hat, das heißt, wenn da einer dabei ist, also ich habe das aufgeschrieben und dann kommt irgendein Maler, was so gut wie nie passiert ist. Aber bei der Hildegard gibt es jedenfalls Indizien dafür, dass das so gemeint war. Dann muss das umgesetzt werden, also von dem, was man gesehen hat, von dem, was dann versprachlicht worden ist, was dann wieder verbildlicht worden ist. Aber diese Bildlichkeit muss dann selber so sein, dass sie die Sprachlichkeit bedient. Dieses heißt, so einfach ist das nicht mit den Visionen. Und dazu kommt etwas, was vor allen Dingen bei allen institutionalisierten Transzendenzverhältnissen eine entscheidende Rolle spielt. Das Ganze muss dogmatisch stimmig sein. Das heißt, wenn es christliche Visionen gibt, Sie kennen das von den vielen Marienerscheinungen, die es überall gibt und wo die kirchlichen Institutionen immer einen Arm lang Abstand haben wollen. Es muss so sein, dass das mit der Lehre über die Offenbarung übereinstimmt. Früher war man in der Situation, dass gesagt worden ist, man weiß nicht, ob diese Visionen wirklich von Gott oder vom Teufel kommen. Und dieses, es muss ja garantiert sein, wenn man jetzt ein Heiligtum auf so einer Vision aufbaut, dass das nicht die falsche Abteilung ist. Deshalb ist diese sozusagen Dogmenkontrolle ausgesprochen wichtig. Es gehört zu den Pflichten der Institution, das zu tun. Das heißt also, alle Visionäre, die im Großen Visionen gehabt haben, haben alle einen geistlichen Rat dabei gehabt. Viele, also die Teresa von Avila, ich weiß nicht, wie viele die dabei verschlissen hat, aber es war deutlich, ohne diese Kontrolle ist mit Visionen und Inspirationen und Offenbarungen nichts zu machen. Das wird sich auch bei der Hildegard von Bingen zeigen. Ich mache jetzt erstmal ein paar Daten, damit sie nicht mit noch mehr Theorie zugelabert werden. Also, die ist 1098 in der Nähe von Bingen geboren, stammt aus mittlerem Adel und ist 1179 im Kloster Rupertsberg bei Bingen gestorben. Seit nunmehr 7 Jahren, ist sie Doctor Ecclesiae Universalis, das heißt, sie ist Kirchenlehrerin und das ist auf Benedikt XVI. Zurückzuführen, denn vorher hat es große Probleme mit der Heiligsprechung gegeben, nicht weil man sie nicht für heilig gehalten hat, sondern weil es zwischen dem Bischof von Mainz, der ja immerhin der wichtigste Bischof im Reich war, und dem Papst das Problem gegeben hat, dass der Bischof von Mainz sie heilig sprechen wollte und der Papst sagte, das ist meine Angelegenheit. Und deshalb ist das Ganze bis 1244 einfach zwischen den Institutionen zerrieben worden. Und die kommt dann irgendwann in einem heiligen Kalender vor. Und das ist dann eben dann vor 7 Jahren endgültig klargestellt worden. Nun haben wir also eine deutsche Kirchenlehrerin. Zurück zu Hildegard. Sie hat ab 1141 Visionen, das heißt, sie ist 42, 43 so etwa, behauptet aber, da werde ich gleich zu kommen, sie hätte die schon viel früher gehabt. Das ist eine bestimmte Form, mit der man versuchen kann zu beschreiben, denn wie diese Visionen zustande kommen. Denn die fallen nicht vom Himmel. Das heißt, die fallen zwar vom Himmel, aber die fallen vorbereitet vom Himmel. Sie hat diese Visionen und wird von dem wahrscheinlich wichtigsten Prediger im Frühmittelalter, von Bernhard von Clairvaux, unterstützt. Bernhard von Clairvaux ist nicht irgendjemand, sondern der, der für die Kreuzzugspredigten bekannt geworden ist und der sehr hohe Verbindungen gehabt hat. Das gilt auch für Hildegard, denn die auf der Synode von Trier von 1147 bekommt sie vom Papst Eugen III. Die Erlaubnis, die Visionen zu veröffentlichen. Nun werden Sie sich fragen, was macht ein Papst in Trier? Der war Pisaner und konnte sich gegen den römischen Adel nicht durchsetzen, die eigentlich ihren eigenen Papst haben wollten. Und deshalb haben sie ihn gar nicht erst nach Rom reingelassen. Und folglich ist er dann nach Norden ausgebüxt und ist dann sowohl in Frankreich für Bernhard von Clairvaux als auch in Deutschland für den entsprechenden deutschen Kaiser gewesen. Und in diesem Zusammenhang, also in dieser Ebene, bewegt sich Hildegard von Bingen. Also wirklich die allererste und höchste Art der kirchlichen und auch weltlichen Obrigkeiten. Nun versucht sie 1142 bis 50 ein Kloster zu gründen, und zwar ein eigenes Kloster. Das ist eine große Schwierigkeit, denn normalerweise sind die Nonnen um die Zeit an die Männerklöster angebunden, und zwar deshalb, weil sie keine eigene Jurisdiktion haben wollen, also keine eigene Rechtsprechungsbefugnis. Aber eine Frau wie Hildegard hat sich da offensichtlich nicht bange machen lassen und hat sich in einem langen Prozess gegen die Bischöfe von Mainz und Bremen durchgesetzt, die eigentlich die Klostergründung verbieten wollten. Danach gibt es dann, eigentlich sollte ihre Freundin, die aber nun ausgerechnet die Schwester von dem Bischof von Bremen war, Äbtissin in dem Kloster werden, das sie gegründet hat, und sie wollte das nicht selber, aber die Rache des Bruders war so, dass er sie versetzt hat und auf eine andere Stelle zur Äbtissin gemacht hat, wie immer das auch war. Aber das gehört natürlich auch in die Frage des Selbstbewusstseins solcher Frauen, denn wenn die schon in ihren Visionen anerkannt sind, und sagen, sie sind in besonderer Weise begnadet mit solchen Visionen, dann hat das politische Konsequenzen. Das ist nicht irgendwie im Kämmerlein, denn dann wäre das ja gar nicht bekannt geworden, sondern das wird auf der großen Bühne zelebriert. Die Klostergründung ist sehr erfolgreich, da in Wingerbrück, mit dem Erfolg, dass sie viele Dotationen kommt, das Kloster wird reich, zu reich. 1152 wird es dann wirklich eingerichtet und verliert dann wegen seines Reichtums auch seine Strenge. Also beim Tod von Hildegard ist die Disziplin in ihrem eigenen Kloster nicht mehr die beste. Auch dieses ist ein Teil der Institutionalisierung. Soweit die äußere Geschichte. Die Schriften. Sie hat drei große theologische Schriften geschrieben, von der ersten etwas erzählen werde, nämlich Sivias heißt das, das sind die Visionen. Sivias heißt Wisse die Wege. Dann Liber Divinorum Operum, das ist also das Buch über die göttlichen Schöpfungen, also das ist die Schöpfungstheologie, und dann hat sie noch ein Buch über Tugenden und Laster. Das sind die theologischen Bücher. Dann gibt es ein Naturkundebuch, das unter Physik überliefert worden ist. Das sind wenn man das durchliest, meistens Rezepte. Aber ganz selten nur wirkliche Krankheitsrezepte, sondern Pflanzenbeschreibungen und Ähnliches. Das ist so ähnlich wie ein Kräuterbuch. Das ist nichts Besonderes. Und zwar ist irgendwo behauptet worden in der Hildegard-Medizin, das seien Offenbarungen. Das hat aber mit den Offenbarungen nichts zu tun. Das ist ein ganz normales Kräuterbuch. Ist jedenfalls ein frühes Kräuterbuch. Möglicherweise gibt es Parallelen zu den Arabern, aber das weiß keiner so genau. Und dann gibt es die Hildegard-Krankheiten. Das ist aber eine sehr wackelige Angelegenheit. Da gibt es nur einen einzigen Kodex zu, also das heißt nur eine Handschrift, die überliefert worden sind. Alle anderen Dinge sind viel häufiger überliefert. Und auch da ist nicht ganz klar, ob das nicht aus den anderen zusammengestellt worden ist von jemandem, der das Ganze als Arzneimuster gemacht hat und dann das Seinige dazugepackt hat. Aber seit 1970 gibt es Hildegard-Medizin als eingetragenes Markenmuster. Und seit der Zeit blüht die Hildegard-Industrie. Ich kann nur erzählen, was ich mitbekommen habe. Dann, das ist wichtig, sie ist wirklich eine bedeutende Frau. Sie hat Hymnen geschrieben, sehr früh. Überlegen Sie, das ist 11. Jahrhundert. Und gibt es als CD, aber ich spiele sie jetzt nicht vor. Und zwar hat die die geschrieben für die Mönche in St. Maximin in Trier. St. Maximin war nicht irgendein Kloster, sondern das bedeutendste oder eins der bedeutendsten Benediktinerklöster im Reich überhaupt. Mit einer ganz alten Tradition, die bis zu den Römern zurückgeht. Und die haben bei der Hildegard die Hymnen bestellt. Und schließlich gibt es Briefe, und zwar sind das keine Liebesbriefe hin und her, sondern hochpolitische Briefe an den Kaiser, an den Papst, an die Bischöfe. Und die sind alle schon früh gesammelt worden. So, wenn das so ist, dann frage ich mich, was versteht eigentlich ein Visionär von dem, was er sieht und was er hört? Das sind ja merkwürdige Dinge. Auf der einen Seite habe ich schon gesagt, die Visionäre müssen von Anfang an einen gewissen Kredit haben. Dieser Kredit kann meinetwegen durch Verwandtschaft, durch Stand oder sowas entstanden sein, kann auch durch eine andere Anhängerschaft entstanden sein, aber das Ganze muss deshalb einen Kredit haben, weil klargestellt worden ist, die Visionäre dürfen nicht verrückt sein. Das ist ja eine wichtige Angelegenheit. Denn es gibt eine ganze Menge Visionen, die jedenfalls nicht dogmatisierbar sind und auch nicht in irgendwelche Zusammenhänge hineingepackt werden können. Das heißt, es muss so sein, dass die Visionäre im Leben irgendeine Position haben, die sie als Autorität beschreiben kann. Das Zweite, was man braucht, ist, die Visionen müssen kommunikabel werden. Das ist die Sache mit der Versprachlichung. Wenn man eine Vision hat, wir wissen bei Schmidt, sollte er zum Arzt gehen, aber das ist jetzt nicht die Frage, sondern das ist nur für die Verrückten gemeint, sondern wer eine Vision hat, der muss sie mitteilen können. Das heißt, es darf nicht irgendein Gelalle sein, sondern es muss so auch von der Überwältigtheit muss man sich zurücknehmen können und sagen, was es denn eigentlich ist. Und dieses identifizieren, was es denn eigentlich ist, das habe ich ja eben schon gesagt, das ist ein Teil der Vereinnahmung in den Zusammenhang eines Weltbildes, in das eine solche Vision passt. Und erst dann kann drittens die kirchliche Aufsichtsbehörde kommen und sagen, das ist dogmatisch passend. Diese Stufen gibt es bei allen Mystikern, die ich kenne. Jedenfalls bei den christlichen. Von den anderen weiß ich, also kenne ich die Dogmatik nicht. Aber das soweit. So. Also die Frage, was kriegen wir eigentlich, das kriegen wir eigentlich mit von dem, was da mystisch passiert ist. Offensichtlich nur sehr wenig und sehr distanziert. Denn der gesamte Zusammenhang ist immer ein Distanzierungsvorgang von dem eigentlichen Geschehen, das als eigentliches Geschehen aber nicht kommunikabel ist. Also so wenig wie, wenn ich sage, ich habe Zahnweh, der andere auch mein Zahnweh hat, genauso wenig, das geht ja auch dann wieder in die Sprache über und da habe ich, ich habe das Zahnweh ja nicht, indem ich rede, sondern ich habe es dahinter. Und genau dieses Nicht-Kommunikable ist ein ganz entscheidender Punkt, weil nämlich gesagt wird, dieses, was wir nicht erzählen können, das ist der eigentliche himmlische Mehrwert. Das ist das, was mich überwältigt. Das, was mich überwältigt hat dabei, ist so groß, dass ich erst gar nichts sagen kann und dann mich allmählich davon distanzieren muss, damit ich sagen kann, das war das. Das heißt aber, dass eine höchst merkwürdige Doppelung entsteht. Auf der einen Seite immer die Behauptung, man könne es nicht sprachlich vollkommen ausdrücken. Dann aber von dem, was man nicht vollständig ausdrücken kann, sagt man, aber so ist das eben bei den Bildern. Das heißt, man koppelt das zurück. Und wenn das zurückgekoppelt ist, dann kann man anschließend versuchen, davon noch einmal ein Bild zu malen. Oder ein Bild sich zu machen. Wenn man sich die Visionsgeschichte Hildegards anguckt, dann ist das eigentlich sehr typisch. Nämlich, sie behauptet, sie hätte schon von Kind an die Kraft und das Geheimnis verborgenen, wunderbaren Schauens gehabt. Also die Übersetzungen sind zum allergrößten Teil meine, aber das Lateinische lasse ich jetzt. Doch ich tat es keinen, also nein, so war das, und diese Visionen hätten sich ständig fortgesetzt. Doch ich tat es keinem Menschen kund, außer einigen wenigen, die im Ordensstande lebten. Ich deckte alles mit Schweigen zu, bis zu der Zeit, da Gott es durch seine Gnade offenbaren wollte. Also, Visionen, die sie vielleicht ihren Ordensgenossinnen, die ist schon als Kind Nonne geworden, berichtet, aber keinem großen Publikum mitteilen. Sie weiß genau, wie das sich bei ihren Gesichten, also bei ihren Visionen verhält. Die Visionen, die ich sehe, nehme ich nicht in traumhaften Zuständen, nicht im Schlaf oder in Geistesgestörtheit, nicht mit den Augen des Körpers oder den Ohren des äußeren Menschen wahr, sondern wachend empfange ich sie, besonnen und mit klarem Geiste, mit den Augen und Ohren des inneren Menschen. Das ist wichtig. Das macht nämlich deutlich, dass das keine Ekstase in einer Weise ist, die auch bei Epileptikern oder sowas eine Rolle spielt. Dieses Moment, dass das rational sei, beziehungsweise in irgendeiner Weise analog zur Rationalität, das ist wesentlich. Allerdings eben Bilder, die gesehen werden. Das Dann als nächster Schritt ist dabei, weil sie nichts sagt oder weil sie sich nicht traut, das weiterzugehen, führt das zu Depressionen. Depression ist natürlich kein mittelalterlicher Begriff, aber es heißt, sie habe sich geweigert, die Geschichten, die Gesichter aufzuschreiben, nicht aus Hartnäckigkeit, sondern aus Demut wegen der Zweifelsucht, der schlechten Meinung und des mannigfaltigen Geredes der Menschen, bis mich Gottes Geißel aufs Krankenlager niederwarf. Wenn man sich das versucht zu beschreiben, dann heißt das, es sammelt sich sozusagen innerlich ein Potenzial, und zwar auch ein Bildpotenzial an, das zwar da ist, aber noch nicht ausgedrückt werden kann. Das Ergebnis ist Depression, schlimme, also das Krankenlager, und wie das bei, ich weiß nicht, ob es anderwärts auch ist, aber bei der Teresa ist es genauso, das führt zu einer Krise, die bis, also kurz vor dem Tod ist. Dann fängt sie endlich an zu schreiben. Nun ist das Problem mit dem Schreiben, sie schreibt zwar in Latein, aber sie kann kein Latein. Und das heißt also, sie gibt die Texte, die sie hat, einem Vertrauten, einem Mönch, Vollmer heißt er, und das Ganze wird dann über 10 Jahre aufgeschrieben. Was der Vollmer nun aus den Fetzen, die die Hildegard von Bingen im Latein geschrieben hat, gemacht hat, ist ein zusammenhängender, schöner lateinischer Text. Und sie ist auch froh, dass das so gewesen ist, denn als ich zu schreiben anfing und die Gabe tiefsinniger Schriftauslegung in mir wirksam fühlte, kam ich wieder zu Kräften. 10 Jahre lang hat sie das gemacht. Und sie berichtet dann, und das ist nicht so ganz klar, was denn eigentlich das Wichtigere ist. Jedenfalls berichtet sie einerseits von einem himmlischen Schreibbefehl. Ich lese das mal vor. Siehe, im 43. Jahre meines Lebenslaufs schaute ich ein himmlisches Gesicht und hielt meine ganze Aufmerksamkeit zitternd und mit großer Furcht darauf gerichtet. Ich sah einen sehr großen Glanz, eine himmlische Stimme erscholl aus ihm. Sie sprach zu mir: O gebrechlicher Mensch, Asche von Asche, Moder von Moder, sage und schreibe, was du siehst und hörst. Ich mache es kund, wie der Zuhörer, der die Worte seines Meisters aufnimmt und ganz so wiedergibt. Und zwar so, wie der Meister es will, wie er es zeigt und vorschreibt. So tu es auch du, Mensch, sage, was du siehst und hörst und schreibe es auf. Das ist Zitat aus der Eingangsrede der Johannesapokalypse, gedreht auf Hildegard von Bingen. Wichtig ist das. Es macht nämlich klar, dass schon die Vision selber in den Zusammenhang hineingehört, der biblisch konnotiert ist. Das ist nicht irgendeine Geschichte, sondern es ist eine klare Geschichte, die aus den biblischen Zusammenhängen, in diesem Falle die Apokalypse, die kommt nochmal vor, genommen wird. Das ist die eine Geschichte. Davon unabhängig gibt es jetzt eine zweite Geschichte, nämlich die, die später in den mystischen Traditionen Zentralschau genommen wird. Steht beides in dem Prolog, die beiden Prologteile stehen nebeneinander, wie die da, die passen nicht genau zusammen, ist aber auch egal. Im Jahre 1141 der Menschwerdung des Sohnes Gottes, Jesu Christi, als ich 42 Jahre und 7 Monate alt war, kam ein feuriges Licht mit Blitzesleuchten vom offenen Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und durchglühte mir Brust und Herz gleich einer Flamme, die jedoch nicht brannte, sondern wärmte, wie die Sonne ihren Gegenstand erwärmt, über den sie ihre Strahlen ergibt. Nun war mir plötzlich der Sinn der Schrift erschlossen. Das heißt, das ist jetzt nicht schreib auf, sondern das ist jetzt der Zugang zum Sinn der Schrift. Das ist plötzlich, es ist keine philologische Bibelexegese, klar, sondern es ist eine, die den Sinn, und zwar den Sinn der Schrift insgesamt, beschreibt, keine mühselige philologisch-historische Analyse, sondern eine Schau, muss man sagen, oder eine Geistperspektive, die den Sinn der Schrift anscheinend sofort begreift. Und dieser Sinn der Schrift, der erscheint ihr als verbildlicht. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie aus der Bibellektüre und natürlich aus den Predigten, die ganze Bibel hatte so gut wie niemand zur Verfügung, aber aus den Predigten die Stücke zunächst mal imaginativ verbildlicht hat. Und diese imaginative Verbildlichung, die wird dann benutzt, um die Schrift zu interpretieren, das heißt die Schrift als Bild zu lesen. Der Punkt an der Angelegenheit ist, eine Bildvorstellung ist viel evidenter als eine Schriftvorstellung. Wenn ich also Goethes Zauberlehrling nehme und mir den vorstelle und da ein Bildchen von mache, dann ist mir das evidenter, als wenn ich das Gedicht zitiere. So geht es in den biblischen Zusammenhängen auch, und das ist ja das Muster dieser Revelation auch nach der geheimen Offenbarung. So, und jetzt möchte ich gerne ein Bild interpretieren. Können Sie bitte so nett sein und versuchen, das hier hinter mich an die Wand zu schmeißen. Jetzt weg. Gut. So. Also das ist ein Bild aus einem Kodex. Das ist noch nicht immer der älteste, aber eins der schönsten Bilder, die dabei sind. Und da schreibt sie Folgendes. Zunächst also ihre Beschreibung. Ich schaute und sah etwas wie einen großen eisenfarbigen Berg. Darauf thronte ein so lichtherrlicher, dass meine Augen von dem Glanze geblendet wurden. Also, der Lichtherrliche ist oben, das ist, eigentlich ist das nicht genau der Richtige, sondern der Lichtherrliche ist, den sie zitiert, ist da nicht abgebildet. Das ist eigentlich der Alte vom Berge, beziehungsweise der der Alte oder der göttliche Alte aus der Apokalypse. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle und leuchtend weiß wie Schnee, seine Augen wie Feuerflammen. Das hat er offensichtlich der Maler nicht richtig hingekriegt. Womit man eben sieht, dass hier wieder dieser ganze Umsetzungsprozess eine erhebliche Rolle spielt. Ein leichter Schatten geht wie Flügel von seinen beiden Seiten aus. Da hat er also aus dem Schatten Flügel gemacht. Aber auch das ist ein Zitat. Nämlich, das ist aus Psalm 31 oder Psalm 30, unter dem Schatten deiner Flügel. Es sind alles Muster, die dann gemalt werden. Vor ihm zu Füßen stand eine Gestalt, die über und über mit Augen bedeckt war. So groß war die Menge der Augen, dass ich ihretwegen nicht einmal die Umrisse der menschlichen Gestalt entdecken konnte. Das ist wieder. Das heißt, das ist natürlich nicht der Argus mit den Argusaugen, sondern das sind die Lebewesen bzw. der Seraph mit den vielen Augen aus der Apostelgeschichte, aus der Apokalypse. Und das bezieht sich auch auf Jesaja. Da sind ja die Lebewesen mit 6 Flügeln, innen und außen voller Augen. Sie ruhen nicht Tag und Nacht und rufen heilig, heilig, heilig. Das ist das nächste Moment. Fortsetzung Hildegard jetzt. Vor diesem Wesen stand ein anderes. Das müsste man jetzt hier. Ein anderes Wesen im Kindesalter mit mattfarbenem Gewand und weißen Schuhen. Die Schuhe sind jetzt nicht sichtbar, aber das müssen Sie mir glauben. Über sein Haupt ergoss sich von dem, der auf dem Berge saß, eine so große Lichtfülle, dass ich das Angesicht des Mägdleins nicht anzuschauen vermochte. Das ist sie selber, Hildegard. Also, wenn man irgendwie das Bild vom Einfluss nehmen will, dann ist das hier ganz wörtlich von oben nach unten ein Einfluss. Auch gingen von dem, der auf dem Throne saß, viele lebendige Funken aus, welche die Gestalten lieblich umflogen. Das sieht man aber hier nicht. Man kann also auch hier wieder sehen, wie im Nachhinein Engel?
Das sind die wahrscheinlich
auch. Nee, die kommen, die kriegen wir noch anders. Ach so, diese hier, die Funken. Ja, das mag sein. Der Berg selber hatte sehr viele kleine Fenster, in denen Menschenhäupter, teils bleich, teils weiß, erschienen. Das ist wohl wieder eine Verbildlichung eines biblischen Topos, nämlich im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Nur um mal klarzustellen, wie ein solches Bild ist. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen hat. Keiner kann das wissen. Aber das, was sie gesehen hat, ist dann so in Bild umgesetzt worden, dass jede Einzelheit eines solchen Bildes biblisch belegbar ist. Und das heißt, unter diesen Bedingungen ist deutlich, dieses ist eine Zentralschau auf die Bibel, nämlich eine biblische Vision. Und diese biblische Vision ist die Fülle von dem, was dann die himmlische Herrlichkeit, das sind ja jetzt das Haus des Vaters mit vielen Wohnungen, aus denen dann die, zack, da ist es wieder, aus denen dann die, die Menschenhäupter herausschauen. Und das Ganze wird nun nicht nur identifiziert durch die Bilder, sondern auch durch Allegorese, das heißt also durch Auslegung dieser Stücke stabilisiert. Und zwar wird die Seherin ausdrücklich himmlisch beauftragt, den lauen und schwerfälligen Menschen die Medulla Scripturarum, also den Kern der Schriften, zu entfalten. Und die Bedeutung der Heiligen Schrift, die sie zwar schon kennen, aber nicht wirklich durchdringend, noch einmal deutlich zu machen. Es wird also kein neuer Sinn offenbart, sondern der alte, schon oder mindestens in der Bibel verborgene Sinn wird jetzt entfaltet. Und auch dies ist natürlich eine Kautele, also eine Vorsichtsmaßregel, gegen den Vorwurf von Neuigkeit. Und dann betet sie, damit das funktionieren kann, ergieße dich also wie ein überreicher Quell und ströme die geheimnisvolle Lehre aus, damit ich durch die Flut deiner Wasser denjenigen auf, damit durch die Flut deiner Wasser diejenigen aufgerüttelt werden, die dich um der Sünde will, Evas Willen für verführbar halten. So, was sind die Visionen? Die Explikation zeigt, Der Eisenberg bedeutet die Kraft und die Beständigkeit Gottes. Die Gestalt zu Füßen des Berges, die über und über mit Augen bedeckt ist, die wachsende Gottesfurcht. Zugleich natürlich der Weisheit Anfang. Die mit Gnade begossene Gestalt ist die Furcht Gottes in der irdischen Niedrigkeit und dem daraus folgenden Glück der geistigen Armut. Also das Glück der Armut im Geiste, das ist Hildegard natürlich selbst. Und die lebendigen Funken sind das Wirken der göttlichen Gnade. Die Häupter, die aus dem Berg schauen, bedeuten Gottes Allwissendheit. So, Sie werden sich wundern, dass das eine ganz andere Ebene ist. Auf der einen Seite die Ebene von Bildern, die aus der Bibel genommen sind, dann aber die Allegorese ist eine, die in jeder Predigt kommen muss, was machen wir mit den Bildern? Und dann ist deutlich, diese Bilder sind die Herrlichkeit Gottes, seine Beständigkeit, die Möglichkeit, sich der göttlichen Gnade zu öffnen und. Die Frage, was das miteinander zu tun hat, manchmal stellt sich die Frage bei solchen Allegoriesen und da kann man nicht sagen, da gibt es eine innere Verknüpfung. Das Einzige, was bei Allegoriesen funktioniert, ist, sie müssen erbaulich sein. Das heißt, sie müssen das Herz erheben zu dem, was denn die Herrlichkeit Gottes ist und die Position des Menschen in diesem Zusammenhang und daraus eine Offenbarung. Ich will jetzt auf. Nur eine kleine Bilanz. Visionen bereiten sich lange vor, wohl aus biblischen und auch bei Hildegard aus naturkundlichen Lektüre, Bildern. Dann erfolgt eine Phase der gegenseitigen Durchdringung und Befruchtung dieser Bildlichkeit. Also ein Bild wird mit dem anderen gekoppelt. Und die werden zunächst mal nicht verarbeitet. Das heißt, es gibt so eine Art Bildstau. Und der führt zu melancholischen Zuständen. Wenn die Macht der inneren Bildung nicht mehr bewältigt werden oder verwaltet werden kann, dann gibt es den Durchbruch. Das ist ein Terminus technicus. Der Durchbruch ist dann das Durchbrechen der göttlichen Gnade in die menschliche Seele. Und dieses Durchbrechen, das ist dann die eigentliche Vision. Und diese eigentliche Vision ist am Ende dasjenige, was uns mitgeteilt wird. Und dann passiert das, was ich jetzt schon oft genug gesagt habe, die Versprachlichung und Rückverbildlichung, die man in solchen Bildern bündet. Das hatte ich zu Hildegard und der Mystik für heute zu sagen. Schönen Dank.